Audio Now.
Also Venture Capital ist auch ein Adventure letzten Endes irgendwo. Aber in den USA ist es tatsächlich, dass viele Teilprojekte schneller geöffnet werden. Bei Medifar haben wir Glück gehabt, auch andere Projekte. Also das BMVI hat sich da doch sehr geöffnet und hört auch sehr gut zu bei den Projekten und will auch verstehen. Wir merken aber tatsächlich, uns fehlt so ein bisschen so der Schweizer Spirit, noch innovativer zu sein, um dort auch ein bisschen mehr Geschwindigkeit reinzubringen. Diese neue EU-Drohnenverordnung ist ein richtiger Schritt beispielsweise, ist ein klassischer Beleg dafür, ein richtiger Schritt, diesen europäischen Markt für alle zu öffnen.
Sind Drohnen noch ein unterschätzter Markt? Das wollen wir heute klären und damit herzlich willkommen zu SOTEC Deutschland. Mein Name ist Frauke Holzmeier.
Und ich bin Andreas Laukert. Es gibt rund 500.000 oder inzwischen vielleicht noch mehr Drohnen in Deutschland. Der Großteil sind aber private. Kommerziell ist die Zahl deutlich geringer. Die Frage wollen wir heute klären.
Und das machen wir mit Christian L. Caballero, sehr schöner Name, von FlyNex. Hallo Christian.
Hallo ihr beiden. Ja, Christian Luis. Schönen Dank, dass ich dabei sein darf.
Ich stelle dich nochmal ganz kurz vor, damit alle auf demselben Stand sind. Du bist sozusagen ein Ex-Elite-Soldat der Bundeswehr, hast FlyNex 2015 gegründet, auch mit noch zwei von der Bundeswehr. Ihr seid ein Software-Dienstleister, da sprechen wir dann gleich noch. Du bist Chief Operating Officer bei FlyNex, warst vorher schon bei ein paar anderen Unternehmen aktiv und du bist auch noch beim DIN, also beim Deutschen Institut für Normung, so etwas wie der Botschafter für alles, was mit den unbemannten Fluggeräten und deren Normung zu tun hat.
Ja, die erste Frage wäre jetzt, seit ganz taufrisch ist, seit Jahresbeginn braucht man in der EU einen Kompetenznachweis für Drohnen, also eine Art Führerschein. Wie sieht es bei dir aus? Hast du so einen Führerschein schon?
Also seit Anfang des Jahres brauchen wir zwei unterschiedliche Nachweise. Aber den EU-Kompetenznachweis und den EU-Fernpilotenzeugnis wird jetzt gefordert. Und das macht sicherlich die Sache nicht einfacher. Aber kurze Vorstellung, bevor die Frage gefallen ist. Ja, Frauke hat mit allem recht. Nur, dass wir halt nicht nur Soldaten sind, die gegründet haben oder ehemalige, sondern wir haben auch noch den Holger Dirksen bei uns. Das ist unser CTO. Er hat mit der Bundeswehr früher nichts zu tun gehabt. Und die drei Gründer, Michael Petrosian, Andreas Dunsch, Christian Caballero, meiner einer, wir haben diesen militärischen Background und sind aber auch schon seit Ewigkeiten raus. Und wir haben dort tatsächlich mit den Geräten arbeiten können, für unterschiedliche Zwecke, zum Monitoren von Gebieten, zur Unterstützung der Bodenkräfte und so weiter.
Ich würde noch mal gern zu dem Führerschein. Da gab es auch eine Menge Kritik, dass das eine ziemlich simple Prüfung sein soll, diese theoretische, dass das auch für Laien machbar ist, diese EU-Geschichte. Findest du das problematisch, wenn das so ist? Also ist das gut, dass viele Leute mit einer Drohne unterwegs sein können?
Ich finde es gut, dass wir jetzt grundsätzlich erstmal diesen Kompetenznachweis brauchen. Der ist ja auch nur für bestimmte Kategorien notwendig, in seiner leichten Form. Und in seiner schwierigen Form sprechen wir dann von einem EU-Pilotenzeugnis. Da brauche ich dann schon eine umfangreichere Schulung. Das halte ich auf jeden Fall für sinnvoll. Wir sprechen ja von Geräten, die den Luftraum nutzen. Und das kann durchaus schon gefährlich werden. Hat man ja in Diskussionen rund um die Flughäfen ja schon erfahren.
Ja, da gibt es die ein oder andere Geschichte.
Wir haben gerade nochmal die Zahlen geguckt. Das sind ja, die sind jetzt nicht die frischesten, aber von 2018 haben wir gefunden, halt diese knapp 500.000 Drohnen, die es gibt und eigentlich nur 19.000 kommerzielle. Aber ein Großteil wird für Vermessung und Inspektion, das ist ja schon ein Batzen, 80% oder 50%. Sind das so die beiden großen Bereiche oder siehst du da noch andere?
Also wir sind selber im Bereich der Wohnungswirtschaft, Brückeninspektion und auch im Energiebereich bei der Inspektion von Strommasten sehr aktiv. Da sehen wir auf jeden Fall ein sehr großes Interesse von den Gesellschaften. Wir sprechen ja hier auch von Wohnungsbaugesellschaften oder Wohnungswirtschafts, die 20.000, 80.000 Objekte haben. Und die müssen alle irgendwie gewartet, inspiziert werden, ob vielleicht Fassadenschäden detektierbar sind und ähnliches. Und das macht zurzeit halt jemand mit einem Gerüst. Oder, wie wir sagen, mit einer Drohne und kann dann diese Daten auch digital nachhaltig fürs Unternehmen halt erfassen.
Mhm. Ihr seid ja mit der Software unterwegs und habt dafür ja auch Deutschland kategografiert, sagt man das so? Ihr habt das Deutschland in eine Karte gemacht, so eine Art Google Maps. So. Ja. Man kann es ja auch einfach probieren. Bei Google Maps kann ich mich noch erinnern, da war es ja echt, da hast du ja auch ganz viele gepixelte Häuser und so. Habt ihr so ein Problem aus der Luft auch, so datenschutzmäßig und so weiter? Oder ist das kein Problem, weil von oben merkt es eh keiner?
Also wir nutzen das Kartenmaterial, was prinzipiell in Anführungsstrichen am Markt verfügbar ist. In Anführungsstrichen, wir brauchen halt über 180 verschiedene Quellen, um dieses Kartenmaterial anzureichern. Bedeutet, wo ist denn tatsächlich ein Krankenhaus aktuell? Wo sind die Grenzen eines Industriegebietes? Wo hören Wohngebiete auf? Wo befinden sich auch beispielsweise Anlagen der Energieerzeugung? Das kann mir beispielsweise das Google Maps halt nicht sagen. Und damit ich halt verantwortlich mit diesem größten Einflussfaktor für meinen Drohneneinsatz arbeiten kann, brauche ich diese Informationen. Und da sprechen wir halt, dass nur über 90% der Einflussfaktoren für den Einsatz tatsächlich aus der Bodeninfrastruktur kommen. Klassisches Beispiel Krankenhaus, Kindergarten, da springt gleich jeder drauf an, versteht das sofort.
Hast du da ein Beispiel für so Krankenhaus, Kindergarten, also wann brauche ich da eine Drohne, dass man das sich mal richtig vorstellen kann?
Du musst den Abstand hier halten zu diesen Krankenhäusern. Oft haben die auch eigene Hubschrauberlandeplätze und der Einsatz einer Drohne darf mit diesem Hubschrauber niemals kollidieren oder auch den Einsatz des Hubschraubers nicht gefährden. Bei Kindergarten oder Bildungseinrichtungen haben wir das Verständnis, dass da sehr viele junge Menschen unterwegs sind. Es ist für uns auch eine Bewertung auf den Gesetzgeber so, dass man dort mindestens 100 Meter Abstand halten sollte. Mm. Das finden wir halt auch nur fair. Anders wäre das, wenn man das direkt mit der Schule abspricht, weil man dort dann entsprechend auch eine Inspektion durchführen möchte am Haus. Das wäre was anderes.
Ist das dann, ich weiß, vielleicht habe ich es auch gerade überhört, ist das dann eine Datenschutzgeschichte oder ist das, damit die Drohne nicht aus Versehen auf die Schule fällt?
Ja, der Gesetzgeber sagt, grundsätzlich ist der Luftraum frei. Du sollst halt nur folgende Regeln einhalten. Und diese Regel, behalte bitte die 100 Meter Abstand, ist einfach so niedergeschrieben. Und sicherlich ist es ein Schutz für den Aktivitäten dort.
Kann denn jede Drohne mit euch eurer Software fliegen oder ist das eigentlich nur für professionelle Drohnen gedacht, euer System?
Wir richten uns speziell an die professionellen Anwendungen, an die Unternehmen, die halt viele Objekte haben, beispielsweise wie diese genannten Wohngebäude oder auch Brücken, Türme, Antennenmasten. Das sind so unsere Zielkunden. Wir bieten aber mit der Map2Fly diese Informationen ja auch kostenfrei an, damit halt jeder sich erstmal ein Bild machen kann von der Gesetzes- und Regellage. Drückt man mit einem Finger auf sein Handy, auf dem Bildschirm oder mit einem Klick am Desktop, dann sehe ich sofort die ganzen Regeln, die wir normalerweise jetzt über Stunden der Recherche halt erst herausfinden würde. Und ehrlich gesagt bezweifeln wir, dass ein Hobbynutzer jetzt die Luftverkehrsverordnung sich heranzieht oder das Luftverkehrsgesetz und Ähnliches, damit er weiß, was er hier darf.
Mhm. Fliegst du auch Privatdrohne eigentlich, also so zum Spaß?
Seit längerer Zeit nicht mehr, aber tatsächlich habe ich das sehr gerne gemacht. Als Vater mit zwei Kindern schaue ich natürlich gerne.
Wer fliegt denn da?
Ja, also meine sind auch zu klein, als dass sie selber fliegen könnten. Okay. Aber tatsächlich sind die Family-Bilder gerade in der freien Natur super. Ne? Also mit Hund dabei, das wirkt phänomenal, könnte ich direkt irgendwie in die Werbung bringen. Ne?
Ich habe letztens interessant gelesen, ich glaube, Google plant das, die ganze Erde dreidimensional zu erfassen mit Datenpunkten. Also es war wirklich da geplant. Ja. Könnte das Konkurrenz irgendwann mal sein, dass die großen Datenanbieter euch da quasi das Geschäft wegnehmen, dass die ganze Welt erfassen mit allen Kirchentürmen und was die da planen? Das ist ja eine richtige 3D-Welt der Erde sozusagen.
Ja, wir haben ähnliches Projekt tatsächlich mit HERE Technologies gemacht. Im Projekt Davilus haben dort den unteren Luftraum bis 150 Metern in Deutschland in 3D dargestellt. Und wenn Google oder ähnliche das interessant finden, können die gerne auf uns zukommen. Das ist nicht unser Kerngeschäft. Wir bleiben beim Workflow, damit die Unternehmen halt diesen Einsatz mit Drohnen-Skalierbar für sich hinkriegen. Und wenn jemand an diesen Aktivitäten interessiert ist, wir sind für jeden Dialog gerne bereit.
Könntet ihr dann eure Dienste auch anbieten für, man liest ja auch viel von Drohnen, die bald Zeitungen ausliefern oder das testweise schon tun, Pakete, Essen, Impfstoff, was es da alles so gibt. Ist es dann, also dann müssen die ja im Zweifel auch doch mal niedriger fliegen, weil sie müssen das Zeug ja irgendwie landen. Ist das dann auch was, was ihr mit anbieten könnt? Und was hältst du davon, so diese Drohne als Paketzusteller?
Prinzipiell ist es für mich ein logistischer Flug. Kriege ich wichtiges Material oder also erstmal schnell irgendwo hin oder an schwierige Orte. Und wir haben beispielsweise ein Projekt auch hier in Hamburg, das Medify-Projekt. Das unterstreicht letztendlich unser Interesse auch, irgendwo dort diese Entwicklung mitzustützen. Wie kriege ich von einem Krankenhaus zu einem anderen Krankenhaus eine medizinische Probe und verringere damit die Zeiten eines Menschen auf dem OP-Tisch? Beispielsweise bei Schnellschnitten. Man sieht plötzlich, oh, das gehört hier nicht hin, man schneidet es heraus, ab in die Pathologie, man braucht schnell ein Feedback. Für solche Anwendungen finde ich es auf jeden Fall sehr gut. Und perspektivisch, Blutplasma, also Defibrillatoren. Es gab schon Studien aus, ich glaube, Belgien und den Niederlanden. Dort hat man tatsächlich mal eine Studie erhoben, wie viel Leben damit gerettet werden könnten, wenn man diesen Defibrillator schneller an den Menschen bringen würde. Weil ganz viele sterben tatsächlich im alltäglichen Verkehr oder einfach auf dem Gehweg.
Das kommt jetzt zu dem Punkt jetzt auch mit dem Drohnenführerschein. Ich meine, ich vielleicht auch gelesen zu haben oder das Wunschdenken, dass inzwischen auch gewisserweise Drohnen ohne Piloten fliegen dürften. Ich weiß nicht, wie weit wir da sind, aber diese vollautomatischen, vollautonomen Drohnen, die dann vielleicht eben zu Verkehrsunfällen schnell mal schon mal hinfliegen und Sachen machen dürften oder landen und was hinbringen dürften. Also ist das so eine Zukunftsvision?
Dass eine Drohne aktiviert wird bei Schadenseintritt, finde ich eine sehr spannende und super Sache. Also gerade bei so Industriegrundstücken. Jemand bricht ein, es gibt ein Signal, Drohne fliegt hin, erkennt sofort, was ist da los. Bei Unglücken sich dann erstmal ein Bild von dem Ort des Geschehens zu machen, einen Eindruck zu bekommen von der Schadenslage oder von dem Ausmaß der Katastrophe, hilft auf jeden Fall allen, die Kräfte irgendwie koordinieren müssen, damit sie zielgerecht und auch richtig zum Einsatz kommen. Das ist unglaublich vielfältig, dieses Feld, wo Drohnen schnell ein Lagebild halt liefern können, damit halt da die Hilfe rechtzeitig und auch zielgerichtet eingesetzt wird. Weil jeder weiß, wir haben überall immer einen Mangel letzten Endes an Rettungskräften bei Großschadenslagen. In der Vergangenheit gab es genügend Katastrophen, sei es bei großen Events oder auch bei Zugunglücken. Daher hätte sowas auf jeden Fall geholfen. Die Stehzeit eines Helikopters ist ja auch nicht ewig. Und wenn dort ein Einsatzteam mal eben eine Drohne aus dem Kofferraum zieht und sich sofort ein eigenes Bild machen kann, glaube ich, dass es schon sehr, sehr hilfreich ist.
Ja, ich stelle mir auch vor, so ein großer Autounfall auf der Autobahn, wie oft sind da 3-4 Autos beteiligt, die wissen nicht, was sie machen sollen, fliegt eine Drohne hin und der Einsatzführer kann den per Lautsprecher schon mal durchgeben, was sie zu tun oder zu lassen haben, zum Beispiel, oder?
Auch klar. Also auch in gewissen Situationen, wie beispielsweise Demonstrationen, wäre das perspektivisch möglich, dort einfach einen großen Lautsprecher zu befestigen und dort Hinweise zu geben oder Infos zu teilen, die auch vielleicht wichtig sind, damit kein Schaden entsteht. Hey Leute, passt auf, weiter in diese Richtung staut sich das. Leute werden schon zerdrückt.
Wie weit sind wir denn dann in Deutschland mit so autonomen Geschichten? Also wenn man jetzt aufs Fahren schaut, dann heißt es ja immer in den USA, die probieren einfach und das mit den Regeln, das klären sie irgendwie erstmal nachher. Die schicken erstmal ein paar Autos auf die Straße so ungefähr. Das ist ja bei uns eher nicht so der Fall. Wenn du dir jetzt was wünschen dürftest, wo ständen wir denn da schon? Du lachst schon, so die Wunschliste. Weihnachten ist vorbei, aber egal.
Ja, rein digitalisierungstechnisch hängt Deutschland wirklich hinterher. Also zurzeit habe ich den Eindruck, es wandelt sich so ein bisschen, dass dieser Spirit des Investments nach Deutschland kommt, dass halt auch mehr Mut existiert zu investieren, dass Venture Capital auch ein Venture bleibt und nicht nur kalkuliert ist, weil dann bleibt es halt kein Venture.
Ein Abenteuer.
Genau. Also Venture Capital ist auch ein Adventure letzten Endes irgendwo. Aber in den USA ist es tatsächlich, dass viele Teilprojekte schneller geöffnet werden. Bei Medify haben wir Glück gehabt, auch andere Projekte. Also das BMVI hat sich da doch sehr geöffnet und hört auch sehr gut zu bei den Projekten und will auch verstehen. Wir merken aber tatsächlich, uns fehlt so ein bisschen so das Schweizer Spirit, noch innovativer zu sein, um dort auch ein bisschen mehr Geschwindigkeit reinzubringen. Diese neue EU-Drohnenverordnung ist ein richtiger Schritt beispielsweise, das ist ein klassischer Beleg dafür, richtiger Schritt, diesen europäischen Markt für alle zu öffnen. Aber diese neue Verordnung glänzt halt mit antiquiertem Denken irgendwo auch, weil es immer noch kompliziert ist. Also es ist nicht kaum handhabbar für ein Unternehmen, das mal ebenso in die Anwendung der Geräte gehen möchte. Es bedarf dann halt immer einem Team wie Phoenix letzten Endes, damit das verstanden wird. Ne? Und das ist halt schade.
Dann guck mal, die beschaffen eure Arbeit, das ist doch super.
Ja. Also muss man da unterscheiden zwischen Drohnentechnik und das, was ihr macht? Also dieses, ich dachte immer, dass wir bei Drohnen eigentlich sehr führend sind, also was vielleicht die Technik betrifft, aber eben das selber ausprobieren oder machen dürfen, ist, dann sind wir hinterher sozusagen. Verstehe ich das richtig?
Wir haben technologisch, ich glaube, maximal ein oder zwei deutsche Firmen, die tatsächlich selber Hersteller sind. Und nicht nur Assembler, dass sie Geräte zusammenbauen mit Fremdteilen. Die größten Hersteller am Markt, oder die größten selber kennt man, das ist DJI, ein chinesisches Unternehmen, was den Markt förmlich geflutet hat mit Geräten. Wir persönlich finden die Geräte auch wunderbar. Also wir kommen damit sehr gut zurecht, auch unsere Kunden, die damit arbeiten, mit unserer Anwendung. Aber es fehlt halt wirklich so das deutsche Gerät, das irgendwie aus einer Innovationsbude in Deutschland irgendwie kommt und was versucht halt so in der Challenge halt auch mal entgegen zu pushen. So. Also man gibt sich sehr schnell zufrieden, naja gut, das machen die anderen halt, dann mache ich was Ähnliches oder gar nichts. Und das ist halt so ein bisschen schade. Das Mindset muss sich noch ein bisschen mehr wandeln.
Und, hast du denn eine Hoffnung, dass da noch was kommt? Also so eine deutsche Drohne?
Naja, als Softwareanbieter bin ich da halt relativ entspannt. Ne? Ich sage mir dann, na gut, schade, jetzt muss ich halt mit den anderen arbeiten. Für die Wege wäre es entspannter, aber letzten Endes gewöhnen wir uns ja alle an die Videokonferenzen. ich glaube da schon, dass wir da Unternehmen haben. Wir haben deutsche Unternehmen wie Wingcopter, was sehr viel Fokus bekommt, weil sie eine gute Lösung haben. Aber auch hier ein hanseatisches Unternehmen wie Beagle Systems mit jungen Gründern, die machen da sehr viel. Das finde ich schon sehr spannend und auch richtigen Impuls. Und alle, die da beteiligt sind, die haben sehr viel Know-how. Und inwieweit das dann perspektivisch autonom wird, weiß, glaube ich, keiner. Also dass das Gerät selber dann dementsprechend Entscheidungen trifft in Situationen, also Verhältnismäßigkeit etc., das dauert, glaube ich, noch lange. Aber wir werden diese automatisierten Prozesse, die wir jetzt beispielsweise bei uns auch schon anbieten, dass jemand also per Knopfdruck eine Drohne hat, die wiederkehrend immer die gleiche Mission absolviert für Inspektions- oder Wartungsarbeiten. Das haben wir jetzt schon. So, und da haben wir, glaube ich, einen sehr guten Schritt gemacht. Und tatsächlich sind wir hier, glaube ich, auch sehr weit in Deutschland, auch gerade Phoenix mit der Lösung, und brauchen uns für niemanden verstecken in der Welt.
Muss man bei der Technikfrage noch unterscheiden zwischen großer und kleiner? Also vielleicht die... Da noch ein großer Unterschied, weil ich könnte mir vorstellen, dass die großen Drohnen, die vielleicht Lasten tragen können und so, dass das schon technologisch schon ein bisschen mehr gefragtes Know-how, oder?
Absolut. Wir unterscheiden Geräte in bestimmten Gewichtsklassen, jetzt ganz banal gesprochen. Es gibt also verschiedene Unterkategorien, es gibt verschiedene Zertifizierungsklassen, ähnliches. Wenn wir aber die Geräte betrachten, die jetzt bis 4 Kilo laufen oder alles, was wir auch bis 25 Kilo sehen, dann sprechen wir in den meisten Fällen immer von einer Specific Operation oder einer speziellen Mission. Das sind so die ganzen Anwendungen, die wir betrachten für die Industrie. Darüber hinaus, alles, was Logistik ist oder Personentransport und ähnliches, das ist dann Certified und das braucht tatsächlich eine gleichwertige Luftverkehrszulassung, wie auch die Flugzeuge halt haben. Denn der Unterschied ist halt riesengroß. Entweder packe ich halt so ein bisschen Elektronik rein bei den Geräten für die Industrie oder ich befördere halt einen Menschen. Und da sollten wir schon eine harte Trennung drin haben.
Aber ist das für euch auch ein interessantes Gebiet, so Flugtaxi?
Flugtaxi ist eine sehr spannende Thematik. Ich persönlich, das ist nicht so die Meinung von Flying, ich persönlich glaube, dass das die richtigen Impulse sind, um die richtigen Ableitungen für die Zukunft zu treffen. Das heißt Antriebsarten, Passagierbeförderung und so weiter, was man da verstehen muss, Sicherheitsmechanismen. Aber ich glaube, Der elektrische Helikopter, wie wir ihn zurzeit sehen, braucht nun seinen Weg, bis er tatsächlich etabliert wird. Ist vielleicht nicht ganz fair, das so zu sagen, aber ich glaube, alle haben ihre Berechtigung am Markt und alle bringen tatsächlich unglaublich krasse Technologie an den Markt, die wir wirklich brauchen weltweit.
Aber kommen wir nochmal weg vom Menschen. Du hast ja Medifly angesprochen, dieser Transport von medizinischen Gütern. Auch jetzt war unlängst das Thema Winkopter mit, ob man die als für Impfstofftransport und so weiter. Und Anlass war ja eigentlich die große Finanzierungsrunde. Wie sieht es bei euch da aus? Kriegt ihr genug Geld dafür oder sucht ihr gerade Investoren? So, was ist so euer Stand? Und was braucht ihr da noch?
Ja, also wir sind jetzt an einem Stage, dass Flanix in die verschiedensten Länder in Europa jetzt reingeht. Ich bin beispielsweise jetzt in Spanien aktiv. Wir haben aber auch Österreich, Schweiz, auch Map2Fly gibt es mittlerweile in der Schweiz. Wir haben Kunden in Italien. Und da ist es, glaube ich, völlig einfach für die Venture Capitalisten, wenn man sie so nennen darf, dass es jetzt die Phase ist, dass ein Startup, ein junges Unternehmen wieder Geld einsammelt. Wir haben jetzt die ersten Gespräche. Das Interesse ist tatsächlich sehr groß. Das freut uns sehr. Und wir suchen jetzt für uns die richtigen Fragen zu beantworten, wer am besten passen würde, kann, wie viel Bedarf wir auch da wirklich haben, was wir selber stemmen möchten, um diese nächste Reise anzutreten. Bedeutet ja auch tatsächlich immer ein Wachstum auch innerhalb der Company, zu überlegen, an welcher Stelle wachse ich denn innerhalb der Firma wie. Und das ist nicht immer einfach, es gibt viele feste Regeln so, aber das muss wohl überlegt sein.
Habt ihr also jetzt aus Bundeswehrzeiten noch, gibt es da auch Einheiten, die sich mit Forschung beschäftigen, so in die Richtung Drohnen oder Ähnliches, Richtung Entwicklung? Ich denke jetzt gerade an die DARPA, die ja auch letztlich mit dem Militär in den USA verbandelt ist und in Unmengen schon an Innovationen am Ende hervorgebracht hat, die gar nichts mehr unbedingt mit Militär zu tun haben, aber am Ende daraus entstanden sind. Ist das was für Deutschland auch Potenzial hat oder ist das eine lächerliche Frage, weil man kann das nicht vergleichen?
Wer die Geschichte richtig betrachtet, weiß ja, dass vieles ja aus militärischem Zusammenhang abgeleitet wurde. Und sicherlich ist es nie verkehrt, die Köpfe zusammenzustecken. Wo wir für Flanix beispielsweise den Cut setzen, ist, dass wir unser Expertenwissen, was wir beim Militär gewonnen haben, irgendwie wieder in die Rüstung reinschieben. Das war für uns ein Cut, weil das Team auch irgendwann das so formuliert hat. Zum Austausch sind wir mit allen bereit, aber wir machen keine Rüstung. Bei Rüstung sind es immer auch so Staatsverträge, Staatsinteressen und mit Politik. Das dauert uns zu lange. Ne? Also ein junges Unternehmen will ja wachsen, will schnell reagieren können, will zeigen, was es hat und will ja nicht 20 Jahre für eine Ausschreibung hinarbeiten, damit es dann vielleicht 10 Jahre dann einen Vertrag hat. Das hat mit Skalierung nichts zu tun. Das können sich große Unternehmen leisten. Nur da fehlt es tatsächlich an schnellen Mechanismen und Entscheidungszyklen auf der Gegenseite.
Ja, oder man kriegt schlechte Presse, kann ja auch mal passieren.
Ne? Ja, klar. Und aus der Vergangenheit weiß ich ja, die Bundeswehr hat sich immer gewünscht, das und das Gerät, jawohl, dann wird es gezeigt. Dann hat man dann einen Preis gesehen, dann hat man gesagt, ja, alles klar.
Ein Fototermin.
Genau, genau, Fototermin reicht. Oder streich mal bitte das und das raus. Das zweitbeste Schnitzel reicht. Ne?
Genau, genau. Aber Frau hat ja auch so ein bisschen in Richtung Forschung gefragt. Ich denke so an BioNTech. Ne? Also jahrzehntelang forschen die da vor sich hin, ohne groß Gewinn zu machen. Und dann kommt der eine Tag. Und dann zeigt sich, wie wichtig es ist, dass wir daran mitarbeiten und weiterforschen und machen, ja, auch wenn es teuer ist. Haben wir da den Anschluss verloren oder, also man kann jetzt beides betrachten, ihr seid auf der Software-Seite, andere auf der Hardware. Wäre es da nötig, dass wir da, ich weiß nicht, ob es Lehrstühle für Drohnenforschung gibt oder Ähnliches zu machen?
Es gibt ja schon Lehrstühle für digitale Wirtschaft und Ähnliches. Das ist, glaube ich, der richtige Schritt. Ich glaube auch, dass die Schulen umdenken müssen, dass man die jungen Leute, die Schüler auch schon viel schneller für digitale Themen interessieren sollte. Also kein Schüler weiß, wie er eine E-Mail absenden soll. Das lernt er halt jemand immer durch das Doing einfach mal. Wieso ist man nicht in der Lage, einfach mal dem Schüler zu zeigen, wie eine wie der App Store funktioniert, ganz banale Sachen einfach mal abholen. Nicht alle Familien sind in der Lage, allen Kindern Tablets zu geben, Handys zu geben und so weiter. Und schauen dann neidisch dann auf die anderen. Und also das sieht man jetzt in den Schulen ja auch. Wie geht man damit über, dass man das Homeschooling erweitert? Ne? Also wir können jetzt alle jetzt hier online miteinander kommunizieren, können standardmäßig Videokonferenzen über den ganzen Planeten machen. Aber die Schule tut sich schwer, mal eben einen Unterricht zu machen mit 20 Schülern. Und da irgendwie Unterrichtsmaterial aufzusetzen, das ist halt für mich ein absolutes Unding. Wir haben Riesenunternehmen, sei es Telekom oder andere, die ansässig sind, die digitale Services anbieten. Wir haben eigene Cloud-Services. Wieso gibt es keinen Online-Unterricht? Wir haben so viele Fernhochschulen. Da müssen wir nochmal eine Schippe zulegen. Dass man da nochmal digitale Gerechtigkeit, kann man es vielleicht nennen, nochmal reinbringt, die für jeden zugänglich sein sollte, auf einem Mindestmaß, um an allem halt partizipieren zu können.
Mal gleich so Richtung Zielgeraden irgendwann gehen. Was glaubst du, wie viel Drohnen wird es in Deutschland in den nächsten Jahren geben, kommerziell? Wird das so exponentiell ansteigen? Oder habt ihr da eine Prognose?
Bei den Hobby-Drohnen ist, glaube ich, dieses große Wachsen schon geschehen. Es wird weiter wachsen, aber ich glaube, die Businesses, die wachsen jetzt da tatsächlich deutlich. Wir haben Kunden, die haben jetzt ihre eigenen Flotten aufgebaut. Da sitzen 70 und mehr Drohnen drin. Die machen ihre Beschaffungsprozesse und verstehen, dass sie einen Mehrwert haben. Und so letztendlich ist es ja auch unsere Anwendung. Wir richten uns ja nach den Needs der Kunden oder auch der Zielgruppe, die wir halt haben. Und die formuliert ja, wir haben jetzt 500 und mehr Objekte, wir haben 40, 50, 60 Drohnen. Die müssen ja irgendwie miteinander koordiniert verwaltet werden und auf Projekte zugewiesen werden. Und dadurch, dass wir eine volle Leadliste haben, die wöchentlich gefüllt wird, sind wir dazu erstmal super happy, weil das geschieht ja auch nur, wenn das Interesse da ist. Deswegen.
Also sind Drohnen so irgendwas so demnächst wie ein Bagger oder eine Schippe bei einem Bauunternehmen?
der fliegende Bohrhammer, genau.
Nein, weiß ich nicht. So
wir haben unsere Überschrift, der
Immobilienunternehmer, ein Bauunternehmer, ein Forstunternehmer, ein Landwirtschaftsunternehmer ist, kann, ob er einen Trecker kauft oder eine Drohne, das ist für ihn dann nicht das Gleiche, aber es gehört mit zum Angebot.
Wenn man versteht, was man mit digitalen Daten machen kann, das einzukehren, ist ja, glaube ich, der Schritt zur Drohne noch viel kürzer. Verstehe ich, dass diese Bildaufnahmen, die ich georeferenziert immer wieder vom gleichen Ort machen kann, mir einfach sagen können, ich kann den Vorher-Nachher-Vergleich machen über Jahre hinweg, kann ich ja dieses Predictive Maintenance durchführen und ich weiß, wann Schäden eintreten. So wird für uns eine Schule raus und so ist die Drohne eigentlich nur ein Mittel zum Zweck. Es ist einfach nur ein Gerät zur Datenerhebung. Und dieses Datenverarbeiten, dieses Kernprinzip der Digitalisierung, ist das, was verstanden werden muss. Und dann ist die Drohne eigentlich ein logisches Mittel.
Ja, wenn du dir das jetzt alles anschaust, was wir besprochen haben, welche Note würdest du Deutschland geben, wenn es um kommerzielle Drohnen geht?
Genau.
Ach, eine 3+ kann man Deutschland schon geben. Und wenn es sich bewährt, können wir aber auch mal eine 2- in Aussicht stellen.
Oh ja, das ist doch
gut. Oh, das ist doch schön. Christian Caballero, danke dir.
Ja, danke schön.
Sehr gern.
Audio Now.